Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplauderei begrüße ich einen Spezialgast und einen Wiederholungsgast, den Orlando Budelacci. Er ist Vizedirektor von der Hochschule Luzern Design und Kunst und befasst sich unter anderem mit künstlicher Intelligenz. Willkommen zurück, Orlando.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier bei dir sein kann.
Schön, dass du wieder dabei bist, Orlando. Du hast zwei Themen vorgeschlagen, zwei Themen, wo es eben um künstliche Intelligenz geht, und zwar um Assistenten, aber nicht zum tausendsten Mal gefühlt um ChatGPT, sondern um Assistenten von einer anderen Art. Ich schlage vor, wir hören mal zu dem ersten Assistent rein, was damit gemeint ist, und dann können wir ja dann darüber diskutieren.
Everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. The same techniques. It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular, something that anyone could own. So you could have your own personal R2-D2 C-3PO. At scale, this would cost something like, I don't know, $20,000-$30,000. Probably less than a car, is my prediction long term. So, and what can it do? It'll be able to do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries, just be your friend, serve drinks. Whatever you can think of, it will do.
Ja, Orlando, man hat es vielleicht gehört, ich habe ausführlich den Elon Musk zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, man hat nicht schon das halbe Publikum verloren aufgrund von seiner Stimme. Die macht aus guten Gründen vielleicht ein bisschen allergisch oder aggressiv, wenn man zuhört. Das jedenfalls ist kürzlich so eine typische Elon Musk-Ankündigung gewesen, in Las Vegas, wenn es mir recht ist. Und wenn man so ein Bild dazu hat, ja, da sind so ein bisschen Science-Fiction-artige Roboter rumgelaufen. Der Roboter heisst Optimus. Und eben, wie man gehört hat, dass so die eierlegende Wollmilchsau, die dann irgendwann kommt, ganz erschwinglich, zumindest at scale. Halt so das Elon Musk-Versprechen, muss man ein bisschen zurückhaltend sein. Aber Orlando, was beschäftigt dich im Zusammenhang mit dem Roboter, mit dem Optimus?
Ja, also in erster Linie ist es wieder interessant gewesen, wie der Elon Musk eine Ankündigung macht, wo man noch nicht genau weiss, was sie wirklich kann, wie viel da Illusion ist und Realität. Und ja, kurz nach dieser Präsentation hat sich gezeigt, dass die Roboter ferngesteuert sind. Das heisst, das, was er verspricht, ist gar noch nicht eingelöst. In einer ersten Runde hat er Tänzer mit Robotermasken aufführen und jetzt hat er einen Roboter, der ferngesteuert wird. Insofern ist er gar noch nicht so weit, wie er verspricht. Also es ist sicher auch an Aktieninhaber gerichtet, dass sie da fleissig in Tesla investieren.
Ja, dass sie den Glauben nicht verlieren. Das mit dieser Fernsteuerung war ja noch amüsant gewesen. Ich meine, wenn man sich Hauspersonal leisten kann, oder? Dann könntest du jetzt irgendwie die direkt leisten und musst dich nicht den Roboter fernsteuern lassen. Aber eben beim Elon Musk, oder? Man sagt ja zum Teil auch, er sei ein Conman. Er hatte da sehr viele fragwürdige Sachen in seinem Leben. Angefangen damit, dass er ja nicht Gründer von Tesla war, aber sich das dann vertraglich zusichern lassen hat. Aber gehen wir mal davon aus, das kommt irgendwann. Muss er vielleicht nicht von Elon Musk sein, sondern von irgendjemand anderem. Wir haben da so humanoide Roboter, die bei dir daheim vielleicht, oder Orlando, irgendwie kochen, Haushalt machen, vielleicht dich aber auch bei der Arbeit unterstützen, meine vielleicht sogar Stelle von dir unterrichtet, ja?
Ja, ich glaube, wir wissen natürlich nicht genau, welche Prognosen wir da machen können, wie schnell und wie lang das geht. Interessant ist aber, dass das natürlich ein alter Traum ist, dass Roboter zum Leben erweckt werden. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Appenzeller Ingenieur vor 100 Jahren, August Huber. Der hat in Tüfe einen Roboter gebaut, Sabor. Und der ist dann an der Schweizerischen Landesausstellung gezeigt worden. Und der ist genauso ferngesteuert worden und hat schon dort Faszination und Schrecken verbreitet. Wie der heutige Roboter. Aber klar, er wird bei uns einziehen. Es ist, denke ich, eine Frage von der Zeit. Und wir müssen uns neu arrangieren, wie wir mit Maschinen zusammenleben.
Ja, und vielleicht, oder, habe ich jetzt nicht den Roboter, aber eben, du hast einen. Ich begegne dir, der begleitet dich wie auch immer. Und dann hätte ich vielleicht schon noch ein paar Fragen. Zum Beispiel eine Frage, wenn es jetzt ein Roboter aus dem Haus Tesla, aus dem Haus Elon Musk ist. Ja, was passiert jetzt eigentlich mit diesen Interaktionen? Wer kontrolliert da was? Werde ich jetzt da die ganze Zeit aufgezeichnet, analysiert? dann vielleicht noch das Thema USA, oder wäre dann vielleicht ein amerikanisches Angebot, das alte Thema, und eben das Ganze logischerweise KI-basiert. Was ist das Problem? Also du, Alanda, du befasst dich auch mit Ethik.
Es gibt wie die Ebene, die mich besonders interessiert, ist die von der Privatsphäre und der Überwachung. Also wir haben natürlich da rechtliche, ich sage jetzt mal Mindestanforderungen, die man am Diskutieren ist und die jetzt ja eingeführt werden. Also sind wie Minimalanforderungen an die Gesellschaft. Und die Ethik würde eben über das rausgehen und sich auch überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich mit so Maschinen zusammenleben? Was ist eigentlich ein gutes Leben? Wie sieht das aus, wenn Maschinen immer mehr können und Menschen vielleicht immer weniger im Vergleich zu dem?
Du sagst jetzt Zusammenleben, das tönt schon fast nach einer Gleichwertigkeit.
Ich glaube, die Illusion wird eben immer wieder erweckt. Also sie ist nicht nur bei ChatGPT da, man meint da tipptopper, weil es kommt ja so langsam, wird das immer, es kommt nicht aufs Maul der Text, und das Gleiche ist, Roboter sehen aus wie Menschen, aber es gibt natürlich immer noch viele Unterscheidungen von Maschinen zu Menschen. Unter anderem, dass Maschinen kein Bewusstsein, kein Gefühl haben, aber danach aussehen, als ob sie es hätten. Das unterscheidet sie so grundlegend von uns Menschen.
Gut, jetzt die Simulation vielleicht von Gefühlen und so weiter, die kann ja auch Vorteile haben im Umgang.
Ja, genau. Also man könnte sagen, es ist eigentlich ein moderner Sklave. Der braucht die Menschenrechte nicht und den kann man eigentlich einsetzen, von was man will, und entlastet einem im Alltag. Ich glaube, das ist ja das Versprechen, das gemacht wird. Ich glaube, was die Kehrseite ist von dem, ist ja, und das ist das, was mich auch interessiert im Moment, was passiert mit unserer Privatsphäre. Ich glaube, die wird ja zunehmend ausgehöhlt, beziehungsweise ist am Verschwinden, wo wir früher noch einen privaten Raum hatten. Also wenn wir in eine Tür rein sind, in ein Haus, in eine Wohnung und zugemacht haben, dann sind wir in einem Territorium, sag ich mal, gewesen, wo niemand dabei war. Und das ist nicht mehr der Fall. Smart TV, Handy, Roboter, Alexa und so weiter. Also da ist, glaube ich, etwas im Gang, wo zunehmend die Privatsphäre aushöhlt. Und was macht das mit uns Menschen? Das wäre die Frage.
Ja, die Geräte, die hören uns zu, die filmen uns allenfalls auch. Für mich als Beispiel so ein smarter Rauchmelder. Der stellt dann fest, ist jemand im Raum oder nicht. Kann natürlich eine praktische Funktion sein einerseits. Oder muss man alarmieren oder nicht? Weil wenn jemand dort ist, muss man vielleicht auch nicht alarmieren. Kann es keine Gefahr geben, kann man direkt einfach die Feuerwehr anrufen und muss niemanden aufschrecken. Auf der anderen Seite, ja, sind das alles so einzelne Geräte heute im Normalfall noch? Vielleicht auch recht diskret, fällt nicht so auf. Es sind auch häufig Geräte in einer traditionellen Form. Aktuell in den Schlagzeilen der Geschirrspüler von V-Zug, der am Internet hängt und irgendwie gewisse Sachen nur mit Abo macht. Aber eben all die Geräte hängen am Internet, haben häufig Sensoren. Und dann wäre ja eigentlich so ein Roboter wie die universelle Variante, vielleicht vergleichbar mit dem Smartphone, wo man früher auch ganz viele einzelne Geräte hatte. Und heute macht das Smartphone all die Sachen, wo man früher eben die Geräte hatte. Auch sehr bekannt, oder damals beim Intro von Steve Jobs, dass er da gesagt hat, hey, oder es ist das, es ist das, es ist das. Und dann hat er da schön gedreht. Eben, es ist nicht nur ein Telefon, sondern es sind auch noch andere Möglichkeiten. Und am Schluss ist dann das iPhone quasi vorgekommen. Also das wäre so ein bisschen bei so einem Roboter wie der Optimus halt eben einfach so in menschlicher Science-Fiction-Form.
Genau, also das finde ich auch. Und ich glaube, es steuert darauf hin, dass man da zunehmend eine Verschmelzung werden kann. Also ich glaube, die kommt nicht erst mit dem Roboter, der dann rumläuft, sondern das Handy ist ja auch schon ein erweitertes Gedächtnis. Also das Hirn hat auch schon seine Erweiterung, auch wenn es nicht direkt mit dem Körper verbunden ist. Also ich meine, alle Erinnerungen, alle Chats, alle Fotos. Also es ist ja viel mehr gespeichert, als wir in unserem menschlichen Gehirn können in Erinnerung behalten. Von dem her sind wir da eigentlich schon viel weiter, als wir wahrscheinlich uns eingestehen.
Ja, da fallen mir auch die ganzen Metadaten. Also das, was wir gar nicht sehen, das einfach anfällt. Man sieht das nur so ein bisschen indirekt. Beim iPhone zum Beispiel. Wenn man da gewisse Zusatzschutzfunktionen drin hat, dann kann man Sachen zum Beispiel nicht sofort einstellen, wenn man nicht daheim ist, nicht im Büro ist, sondern an einem anderen Ort. Zum Beispiel kann man nicht einfach Face ID ausschalten oder so. Also dort schlägt es sich durch, oder? Für das muss das aktiviert sein, dass das iPhone weiss, wo man schafft und wohnt. Alanda, da ist einfach noch für mich ein Punkt. Jetzt, du bist vielleicht Fan von so einem Roboter, oder? Du leistest dir den, du findest den super. Aber jetzt gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ja, Alanda, ich treffe dich ja gern, aber bitte ohne deinen Roboter. Ich will nicht, dass ich da einfach ins Visier gerate von dem Ding. Und jetzt im Einzelfall ist das ja sicher möglich. Kannst du sagen, ja, okay, schön, oder? Wir können es auch ohne dort treffen. Ich muss den ja nicht mitnehmen. Aber wenn sich so etwas verbreitet, dann wird es ja schwierig. Und ich sehe da auch wieder so einen Bezug zum Elon Musk. Nämlich Teslas zählen ja zu den Fahrzeugen, die am stärksten mit Kameras ausgestattet sind. Auch wahrscheinlich am stärksten mit tatsächlichen Aufzeichnungsfunktionen, Auswertungsfunktionen ausgestattet sind. Dem kann ich ja heute schon nicht entgehen. Also, wenn ich auf dem E-Bike zur Arbeit fahre, irgendeine 20 Kilometer, begegne ich Dutzende von Teslas und die filmen mich alle, ob ich will oder nicht.
Genau, du bist dem eigentlich heute schon ausgesetzt. Also insofern haben wir da schon eine mehr Überwachung, als wir uns auch wahrscheinlich eingestehen. Ich glaube, die Privatsphäre, die ja wirklich glaube, am Erodieren ist zumindest, die ist wichtig auch, wie sie uns vor Machtmissbrauch schützt. Das ist die ursprüngliche Intention gewesen. Und wenn natürlich die Schutzfunktion zunehmend abfällt und die Daten in den Händen von Firmen, Unternehmen nicht einmal im Staat ist, wobei ja beim Staat besser wäre, noch zu fragen. Genau, dann passiert etwas, das verleiht denen, wer die Daten hat, hat natürlich viel Macht. Und wer viel Macht hat, der kann sie auch missbrauchen. Und wie gelingt es uns eigentlich, dass die Privatsphäre zwar erodiert, aber gleichzeitig mit die Macht und den Missbrauch verhindern können? Das ist, glaube ich, eine grosse Herausforderung, einfach die Gesetzgebung, die da im Gang ist.
Ja, bei der Gesetzgebung vor allem halt, weil der Staat ja auch sehr neugierig ist, auch gerne Daten hat. Das ist immer so ein bisschen ein Widerspruch, sind ein bisschen doppelte Maßstäbe. Jetzt haben wir über einen Roboter geredet, deutlich sichtbar. Du hast noch etwas Zweites vorgeschlagen gehabt, um darüber zu reden. Da gibt es auch noch mal einen kurzen Einspieler. Ich kann jetzt schon sagen, das ist kein Roboter, sondern vielleicht fast das Gegenteil, nämlich vergleichsweise diskret, vielleicht auch ein bisschen mit einem anderen Fokus. Aber lassen wir doch kurz rein, dass wir nachher wieder drüber reden können.
So imagine this, having a companion that's always there for you, like literally wherever you go, and it's always ready to chat whenever you need it. That's what this young tech guy, Avi Schiffman, is working on with his new AI project called Friend, because apparently we've all forgotten how to make real ones. So what's the deal with Friend anyway? Well, it's this small, round, glowing orb, kind of like something out of a sci-fi movie, that you can wear around your neck like a necklace, or clip onto your clothes or bag. It's got a microphone in it, so it can listen to you and even have conversations with you. But here's where it gets interesting. It doesn't talk back to you in the way you might expect. Instead of speaking out loud, it communicates through text messages that you can read on your phone using the Friend app. I know the
effects are... Ja, Friend, wenn ich das richtig verstanden habe, mal so ein Anhänger um den Hals, wo leuchtet und das Mikrofon hat, der ja auch KI unterstützt ist. Ja, quasi ein virtueller Freund für mich ist, eben mir auch zulässt, vielleicht nicht nur mir, sondern auch anderen zulässt, vielleicht auch sonst noch Sensoren hat. Alle anderen, was hat es mit dem auf sich?
Ja, das ist eigentlich wie ein Begleiter, ein Digitaler, der immer dabei ist, mitlässt und auf Knopfdruck wird er dann Empfehlungen geben oder das Gespräch weiterführen. Also es ist eigentlich wie gemeint, als dass er einem ein bisschen die Einsamkeit nimmt, die man hat. Also er ist immer da, er begleitet einen, er gibt eine Rückmeldung, wenn man es wünscht. Insofern verspricht er viel, dass man nicht mehr allein ist.
Da gibt es natürlich noch ein paar technische Probleme. Es gibt ja auch schon vergleichbare Produkte, eben sehr portabel, eben gerade nicht Smartphone. Und heute scheitern die häufig noch an der Batteriekapazität oder sie werden zu heiß oder sie könnten doch zu wenig oder brauchen zu lang und so weiter. Aber vom erwähnten Smartphone her ist bei mir immer der Punkt, ist für das nicht schon Smartphone da? Also wenn mir langweilig ist, wenn ich einsam bin, das ist letztlich eine Smartphone-App.
Eigentlich ist es das Gleiche. Ich glaube, der Unterschied hat damit zu tun, dass es näher am Körper kommt. Das Handy, Smartphone kann man weglegen. Und das ist jetzt auch keine Uhr, also ist keine Apple Watch am Handgelenk, sondern es ist wirklich direkt so über dem Herz, kann man sagen. Also ganz nah mit einem verbunden, immer da. Es leuchtet auch so, ein bisschen esoterisch, sage ich mal. Und gibt einem das Gefühl, dass da etwas Lebendiges da ist, ich glaube. Das ist noch ein weiterer Schritt. Es geht näher zum Körper und der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, dass es ein Implantat wird. Da kennen wir ja auch schon die entsprechenden Ideen. Auch von Elon Musk außerdem, genau. Aber datenschutzrechtlich ist das natürlich, oder Privatsphäre, da sind wir nochmal in einer anderen Dimension, oder? Weil auch dort ist ja dann immer dabei, oder? In allen Zonen. Der Roboter kann man vielleicht mal Türen zumachen. Aber der ist dann immer auf dem Körper und dann müsste man ja eigentlich bei jedem Zustimmung verlangen, dass der Friend darf mithören. Ich stelle mir das gar nicht handhabbar vor.
Ja, also ich sage mal anspruchsvoll. Ich frage mich einfach, auf was für einem Pfad wir uns befinden. Also ich mag zum Beispiel noch Zeiten erinnern, wo es absolut wirr war, wenn du mit einem Headset am Handy geredet hast. Also dann bist du irgendwie angeschaut worden, wie wenn du irgendwie ein psychisches Problem hättest. Ich meine, da gibt es ja leider auch Leute, oder, die ohne Handy eben vor sich einreden, aber man tönt eigentlich wirklich genau gleich. Und heute ist das völlig normalisiert. Also interessiert überhaupt niemand mehr. Heute fällst du eher auf, wenn du irgendwie das Handy so hebst, oder? Irgendwie, weil das Headset nicht funktioniert. Also ist es für dich denkbar, dass wir uns einfach ganz langsam als Gesellschaft in so eine Richtung bewegen, wo dann vielleicht auch die Rechtsprechung, Gesetzgebung hinterherhinkt, aber an einem gewissen Punkt gar nicht mehr umgesetzt wird oder gar nicht mehr streng umgesetzt wird?
Ich vermute stark, das geht in die Richtung, weil auch das Konzept von was privat ist, ist ja einem starken kulturellen Wandel unterworfen. Und das Gleiche ist, was ist normal im Umgang mit technischen Geräten? Ich denke, das braucht einfach Zeit. Aber man gewöhnt sich daran, es kommt ein bisschen darauf an, wie ist man selber aufgewachsen. Ich glaube auch das Zulassen von Überwachung. Also bei Snapchat gibt es ja zum Beispiel die Funktion, dass man sieht, wo seine Freunde sind und wie sie sich bewegt haben. Das hat ja schon eine gewisse Normalität. Für mich wäre das nicht okay, aber ich glaube, wenn man das seit man 5 ist, immer dabei hat, ja, ein bisschen früher, aber ich sage mal, das ist Normalität, dann verliert das, glaube ich, so ein bisschen das Anrüchige, wie wir es oder ich jetzt zumindest empfinde. Das ist einfach eine Gewöhnungssache. Und das tut mir eigentlich die grosse kulturelle Veränderung. Entsprechend könnte man sich fragen, stimmen die Gesetze noch oder passen die eigentlich noch auf das, wie wir mit den Geräten umgehen?
Ja, Gesetze und Realität, da haben wir immer das Thema. Das Dauerthema im ganz anderen Bereich sind die Betäubungsmittel. Wobei eben, es gibt dann irgendwann Bewegungen. Ich selber gehe eigentlich davon aus, dass der Zug wahrscheinlich abgefahren ist. Egal, was man da dazu denkt. Jetzt nicht radikal und so weiter. Aber das halt wirklich eine typische Disruption ist, wenn man zurückblickt, dann entdeckt man irgendwann einen Moment, wo es dann wie scheinbar gekippt ist. Ich sage scheinbar, weil es eigentlich eine gleitende Bewegung ist häufig. Aber eben, kann gut sein, dass es dann der Friend ist, dass es die Elon Musk-Ankündigung vom Optimus war. Kann auch ganz etwas anderes sein. Wahrscheinlich ist es ganz etwas anderes, was wir jetzt gar noch nicht sehen. Weil wir natürlich nicht so gut sind, in die Zukunft zu blicken, wie der Blick in die Vergangenheit notorisch zeigt. Und ich meine das ganz sachlich. Ich meine das weder optimistisch noch pessimistisch, sondern ich glaube, wir sind auf dem Pfad. Ich sage jetzt schon abschüssigen Pfad. Das ist natürlich eher ein bisschen kritisch. Vielleicht auch altersbedingt, oder? Ist man ein bisschen skeptisch. Aber ja, ich glaube, wir sind da dann früher oder später wirklich an einem ganz anderen Punkt. Aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich, wenn der Idealfall eintritt und der Komfort überwiegt. Wie bei ganz vielen anderen Sachen. Gerade im Zusammenhang mit Daten ist ja am Ende des Tages auch immer entscheidend, wie fühlen wir uns. Egal, wie vielleicht die Rechtslage ist, egal, was an Gefahren möglich ist, aber solange es für uns gut genug funktioniert, akzeptieren wir es im Normalfall im Alltag grossmehrheitlich.
Das sehe ich auch so. Also ich denke, man ist doch sehr bequem. Und wenn es einfach ist und einem nützt und bequem ist, dann wird man, gibt es eine Verzögerung, aber irgendwann wird man es annehmen. Also die moralischen Bedenken sind dann relativ schnell außer Kraft.
Was machen wir mit der Minderheit, also einer kleinen Minderheit, wo das nicht will, wo sich vielleicht auch gezielt dagegen wehrt? Wir haben heute schon eine gewisse Bewegung, Recht auf Offline sein, und zum Beispiel im Behördenkontakt, im Kontakt mit Unternehmen, dass man nicht alles digital abwickeln muss, sondern wenn man will, auch noch an den Schalter gehen, einfach noch quasi Alternativen hat, also sich nicht immer, ja, sage ich, dieser Überwachung durch Behörden und Unternehmen muss aussetzen. Überwachung, häufiges Nebenprodukt, aber ja, dass man sagt, hey, ich will anonym können bleiben, zum Beispiel, ich will nicht ständig erfasst werden.
Ich denke, da müssen wir wie neue Möglichkeiten schaffen, dass man eben unabhängig von diesen Geräten trotzdem noch grundlegende Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wie Post oder so. Aber ich denke, das ist zunehmend, wird das schwierig. Ich meine, wir haben jetzt schon so eine Realität, wo viele total abgehängt sind von diesen Entwicklungen. Und eine grosse Ungerechtigkeit möchte ich vielleicht noch ansprechen. Und eine grosse Diskrepanz. Zum Beispiel der Friend, das ist ja so eine, wie ein Smartphone oder ein iPhone. Ein technisch perfekter, kieler, schöner, je nachdem, Gegenstand, der ästhetisch gut aussieht. Das steht in einem grossen Widerspruch zu den schlimmen Arbeitsbedingungen von diesen Klickarbeitern, die in Kenia, Kolumbien, Berlin scheinbar auch kürzlich erfahren, damit beschäftigt sind, die Daten zu kontrollieren und von Hand zu bearbeiten. Unter unmöglichsten Arbeitsbedingungen. Und da gibt es wie einen Widerspruch, sieht perfekt aus, aber dahinter verbirgt sich eigentlich eine grosse Diskriminierung und Ausbeutungsgeschichte auch.
Du hast vorhin den Optimus-Roboter mit einem Sklave verglichen. Oder könnte man sagen, bei dem Friend ist dann vielleicht nicht mehr der Friend, sondern der Master, der um den Hals hängt und schaut, dass man macht, was man sollte machen, zum Beispiel als Klickarbeiter.
Genau, das wäre eine Idee. Also ich glaube, dahinter steckt die Idee von der menschlichen Selbstoptimierung, dass man die Assistenten, die Gadgets braucht, um besser können mit dem Leben, mit den Anforderungen umzugehen, die einem stellen. Ich glaube, der Weg ist auch eingeschritten und es ist ein bisschen die Frage, wie schnell geht er voran. Es gibt zwar immer den Moment, ich denke, es könnte in naher Zukunft da mal irgendwie zu einer grossen Krise kommen, wo etwas zusammenbricht oder wo man wirklich dann etwas stark reguliert, weil etwas passiert ist, wo grosse Ausmaß hat und einer Katastrophe gleich. Ich glaube, dann würde es einen Regulierungsschub geben seitens Gesetz. Aber längerfristig wird der Weg, denke ich, weitergehen, der jetzt eingeschlagen ist.
Orlando, vielen Dank für den Austausch. Sehr interessant. Ich tue ein paar Sachen in die Show Notes. Sechs zum Optimus von Tesla von Elon Musk, sechs zum Friend, damit die das nachher vertiefen, sich da informieren können. Vielleicht auch schon Vorabstellung tätigen. Ich glaube, das kann man bei beiden Produkten schon. Beim Elon Musk kann man immer Vorabstellung tätigen. Also wünsche viel Spass und freue mich über die ersten Erfahrungsberichte.
Vielen Dank, Martin. Man kann ihn für 99 Dollar vorabstellen. Sollte nächstes Jahr erscheinen, der Friend.
Merci, Orlando, und auf ein anderes Mal.
Auf ein anderes Mal.
Thank you.